DW Menschen und Märkte.
Audi zahlt im Abgasskandal 800 Millionen Euro Bußgeld. Kartellamt untersucht Champions League-Ausstrahlung von Sky und DAZN. Hat das Silicon Valley ein Saudi-Arabien-Problem? Microsoft-Mitbegründer Paul Allen verstorben. Und die Steinkohle bleibt trotz Förderstopp. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die Staatsanwaltschaft München hat gegen den Ingolstädter Autobauer Audi ein Bußgeld wegen Abgasmanipulationen verhängt. Es geht um 800 Millionen Euro. Einzelheiten von Tobias Betz.
Die Dimension ist gewaltig. Es geht um fast 5 Millionen Fahrzeuge, verkauft auf dem europäischen und US-Markt zwischen 2004 und 2018. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es um Genehmigungen für Dieselfahrzeuge, deren Ausstoß von Stickoxiden nicht den regulatorischen Ansprüchen entsprachen, aber trotzdem verkauft wurden. Kern des Bußgeldbescheids ist eine Aufsichtspflichtverletzung. Betroffen seien zum einen von Audi hergestellte V6 und V8 Dieselmotoren, die neben Audi auch in Autos der Marken Volkswagen und Porsche eingebaut waren. Zum anderen geht es spiegelbildlich um Audi-Fahrzeuge, die mit Dieselmotoren von Volkswagen ausgestattet waren. Die Staatsanwaltschaft habe den gesetzlichen Höchstbetrag von 5 Millionen Euro festgesetzt. Mit den übrigen 795 Millionen Euro Bußgeld werden demnach die wirtschaftlichen Vorteile von Audi abgeschöpft. Der Bußgeldbescheid habe keine Auswirkungen auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II im Zusammenhang mit der Dieselaffäre. Unter anderem ermittelt die Behörde gegen den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler wegen des Verdachts auf Betrug.
Tobias Betz war das. Das Bundeskartellamt ermittelt gegen den Pay-TV-Sender Sky und den Streaming-Dienst DAZN. Grund dafür ist die umstrittene Ausstrahlung der Champions-League-Spiele nur noch für Geld. Dietmar Dörner.
Die beiden Sender hatten sich sämtliche Übertragungsrechte gesichert. Von dieser Champions League-Saison an bis 2021 sind die Spiele in der Fußball-Königsklasse also ausschließlich auf Sky oder dem Streaming-Dienst DAZN zu sehen. Kein einziges Spiel mehr live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Sky hatte die Ausstrahlungsrechte für sämtliche Spiele von der UEFA erworben. Anschließend hatten Sky und DAZN die Rechte unter sich aufgeteilt. Kartellamtspräsident Andreas Mund sagte, seine Behörde untersuche nun, wann und in welcher Form die Kooperation der beiden Unternehmen beschlossen wurde. Außerdem prüft das Bundeskartellamt, ob die Zusammenarbeit der beiden Sender den Wettbewerb im Interesse der Verbraucher fördere oder doch eher einschränke. Sky, DAZN, aber auch andere Sender werden nun befragt, wie die Ausschreibung der Ausstrahlungsrechte genau vor sich gegangen ist. Ein Ergebnis der Befragung und Prüfung könnte im äußersten Fall sein, dass die Ausstrahlungsrechte neu ausgeschrieben werden müssen.
So viel von Dietmar Dörner. Hat das Silicon Valley ein Saudi-Arabien-Problem? Das saudische Königshaus hat Milliarden in Silicon Valley investiert und ist an prominenten Firmen wie Uber, WeWork, Slack und vielen anderen beteiligt. So ist rund die Hälfte des fast 100 Milliarden Dollar schweren Vision Fund des japanischen Telekom-Konzerns und Technologieinvestors Softbank mit Geldern aus Saudi-Arabien finanziert. Markus Schuler, ARD-Korrespondent vor Ort, wie groß ist der saudische Einfluss auf das Silicon Valley? In welchen Apps und Services, die wir so nutzen, steckt Geld aus dem Königreich drin?
Das saudische Königshaus hat in den vergangenen Jahren massiv Geld in Silicon Valley gesteckt. Die Rede ist von mindestens 45 Milliarden Dollar. Die sind vor allem an das japanische Beteiligungsunternehmen Softbank gegangen. Und das wiederum betreibt sogenannte Investmentfonds, die ihr Geld dann in Silicon Valley-Unternehmen stecken, in Startups. Zu einem großen Teil ist das Geld aus Saudi-Arabien geflossen, unter anderem an den Fahrdienstleister Uber, die Messaging-Plattform Slack oder an WeWork. Das ist ein Unternehmen, das weltweit Büroarbeitsplätze vermietet.
Wenn der politische und wirtschaftliche Streit zwischen den USA und Saudi-Arabien eskaliert, welche Probleme könnten diese Unternehmen kriegen?
Ja, das ist die große Frage. Die Saudis haben in den vergangenen 20 Jahren viele Milliarden in die US-Wirtschaft gesteckt. Das hat mit Aktienkäufen an der Wall Street begonnen, ging dann weiter mit Waffenkäufen. Die USA sind hier der größte Lieferant und dann eben der Einstieg in Silicon Valley, in dem man massiv in neue Unternehmen investierte. Erst kürzlich im April war der saudische Kronprinz hier zu Gast im Silicon Valley und hat sich mit Google-Gründer Sergey Brin, Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Amazon Boss Jeff Bezos getroffen. Das saudische Regime versucht damit wohl auch, sein Image aufzupolieren. Kronprinz Mohammed bin Salman hat übrigens kein Kopftuch getragen wie sonst üblich, sondern Jeans und Turnschuhe.
Was sagen denn die Unternehmen selbst dazu, wie groß der Einfluss saudischer Geldgeber auf ihr Geschäft ist und zur Situation an sich?
Ja, die Unternehmen schweigen auf Anfragen zu den Investments der saudischen Königsfamilie. Da wollen sie sich nicht äußern. Das dürfte auch für viele Unternehmen ziemlich unangenehm werden, denn Frauen werden in Saudi-Arabien zum Beispiel als Menschen zweiter Klasse behandelt. Sie haben so gut wie keinerlei Rechte. Erst im vergangenen Jahr wurde ihnen erlaubt, dass sie überhaupt Auto fahren dürfen. Das Land ist eine absolute Monarchie. Das heißt, die Bürger dürfen nicht mitbestimmen. Die Herrscherfamilie bestimmt alles. Es besteht die Todesstrafe, und zwar durch Köpfen mit dem Säbel. Die Justiz verhängt Strafen wie Amputation, Steinigung. Und wer sich als schwul outet, der muss die Todesstrafe fürchten.
Woher kommen eigentlich diese riesigen Investments aus Saudi-Arabien und mit welcher Absicht?
Ja, die Investitionen in Silicon Valley haben vor allem zwei Gründe. Die Ressource Öl, die Saudi-Arabien hat, ist endlich. Also es wird in 20, 30 Jahren längst nicht mehr so viel Öl geben wie jetzt. Und das heißt, man will Geld in Unternehmen investieren, von denen man glaubt, dass sie in einigen Jahren Erfolg haben werden. Die Saudis wollen unabhängiger vom Öl werden, zum Beispiel indem sie in Technologiekonzerne wie Nvidia investieren. Nvidia macht Grafikkarten, hat aber in den vergangenen Jahren angefangen, Chips für die Autoindustrie zu entwickeln, und zwar für autonom fahrende Fahrzeuge. Und ein anderer Grund für die Investments hier im Silicon Valley ist, man versucht davon abzulenken, dass es sich bei Saudi-Arabien eigentlich um eine ziemlich heftige Diktatur handelt. Wer sich mit den Bossen des Silicon Valley ablichten lässt, der hofft nämlich, dass sich etwas von diesem modernen, diesem weltoffenen Spirit aus Kalifornien, dass der auf einen abfärbt. Und das dürfte auch hinter diesen Investitionen im Silicon Valley stecken.
Vielen Dank, Markus Schuler. Und wir bleiben in den USA. Gemeinsam mit seinem Jugendfreund Bill Gates gründete Paul Allen 1975 den Software-Giganten Microsoft. 1983 verließ er das Unternehmen. Lange zählte Allen zu den reichsten Menschen der Welt. Er war Besitzer mehrerer Sportvereine und beschäftigte sich noch mit tausend anderen Dingen. Ein Nachruf auf den Ideenmann von Nicole Markwald.
Genau genommen begann der Erfolg für Paul Allen und Bill Gates mit einer großen Flunkerei. Ende 1974 wurde der Computer Altair vorgestellt. Allen und Gates, die sich Jahre zuvor an einer Privatschule in Seattle trafen, erkannten das Potenzial des kleinen Geräts. Es machte möglich, dass Computer zur Massenware wurden. Sie schlugen dem Hersteller vor, eine Software zu schreiben, erzählte Paul Allen 2011 in einem seiner seltenen Interviews dem Fernsehsender CBS.
We called up the company that made it and said, well, we can demonstrate this software for you very, very quickly. Are you interested? And they said, sure, if you can really show up and demonstrate it.
Did you have software?
No.
No. Nothing.
We had nothing.
Und obwohl sie zum Zeitpunkt ihres Vorschlags nichts in der Hand hatten, programmierten sie 8 Wochen lang fieberhaft, ohne ihre Software testen zu können. Als Paul Allen dann zum Termin erschien, hatten sie Glück. Er tippte 2 plus 2 und nach dem Drücken der Enter-Taste erschien das richtige Rechenergebnis 4.
And then I hit return, which is the same thing. And lo and behold, it printed 4.
Da stand 4 und ich war so erleichtert. Ich konnte es kaum glauben, dass es gleich beim ersten Mal klappte.
It had worked the first time.
Gut 4 Monate später gründeten die Männer Microsoft. Paul Allen blieb nur 8 Jahre lang an Bord. Eine Zeit, die geprägt war von ihm als kreativen Träumer und Bill Gates als eiskalten Pragmatiker. So formulierte es Allen in seiner Autobiografie Idea Man. In dieser Zeit wuchs Microsoft zum Software-Giganten. Nachdem sich IBM entschieden hatte, das Betriebssystem für den ersten PC nicht selbst zu entwickeln, sondern bei der Firma der beiden einzukaufen. In den frühen 90er Jahren wurden bei mehr als 90% aller Computer das Windows-Betriebssystem und Microsoft Word eingesetzt. Als Paul Allen das Unternehmen 1983 nach seiner ersten Krebsdiagnose verließ, gehörte ihm ein Drittel. Er war einer der reichsten Männer der Welt und machte sich daran, dieses Geld zu investieren und auszugeben. Der Sportfan kaufte das Footballteam Seattle Seahawks und das Basketballteam Portland Trail Blazers. Er gründete das Forschungsinstitut Allen Institute. Seine Geschäfte und wohltätigen Aktivitäten führte er über das Unternehmen Vulcan Inc. Dessen aktueller Hauptgeschäftsführer Bill Hilf beschrieb Allens Interessen so:
Stem the tide on Ebola.
Ebola aufzuhalten lag ihm am Herzen. Artenschutz, der Zustand der Meere, Klimawandel, Infektionskrankheiten. Das war das Tolle an der Arbeit mit Paul Allen, die Breite seiner Interessen, der Themen, auf die er Einfluss nehmen wollte. Paul Allen war auch ein passionierter Musiker, der einst die Woodstock-Gitarre von Jimi Hendrix für $750.000 erstand. Er investierte in das Filmstudio DreamWorks, gründete in Seattle das Museum of Pop Culture. Bereits 2-mal überlebte Paul Allen Lymphdrüsenkrebs. Nun starb er kurz nachdem die Krankheit erneut bei ihm entdeckt wurde. Sein ehemaliger Weggefährte Bill Gates teilte mit: Paul war ein wahrer Partner und guter Freund. Von unseren frühen Tagen an der Lakeside School über unsere Partnerschaft bei der Gründung von Microsoft bis zu gemeinsamen philanthropischen Projekten. Die Arbeit mit PCs würden so ohne ihn nicht existieren. Paul Allen wurde 65 Jahre alt.
Aus Los Angeles berichtete Nicole Markwald. Die Tage des Steinkohlebergbaus in Deutschland sind gezählt. Gestern war letzte Grubenfahrt ins Bergwerk Prosper-Haniel, das letzte Steinkohlebergwerk im Ruhrgebiet. Abschied vom Steinkohleabbau also, was aber nicht heißt, dass in Deutschland keine Steinkohle mehr verfeuert wird. Im Gegenteil, die Kohlekraftwerke laufen weiter, nur eben mit Importkohle, und das wirft Fragen auf. Kai Bandermann.
Das Kohlekraftwerk der Stadtwerke-Gesellschaft Trianell in Lünen in Nordrhein-Westfalen gehört zu den modernsten in Deutschland. Die riesige Maschinenhalle ist menschenleer, der Krach der Turbinen ohrenbetäubend. Die 5 Jahre alte Anlage läuft auf voller Leistung. Das Kraftwerk liegt direkt am Datteln-Hamm-Kanal und hat einen eigenen kleinen Hafen. Von dort wird die Kohle in 2 große Silos als Zwischenlager geschüttet, erklärt Kraftwerksleiter Stefan Paul.
Aus den Silos holen wir die Kohle dann heraus, mischen die Kohle, bringen sie in unsere Tagesbunker. Dann wird die Kohle aufgemahlen und in den Kessel geblasen.
Als dieses Kraftwerk in Betrieb ging, war das Aus für den heimischen Bergbau bereits beschlossene Sache. Deshalb wurden in Lünen vom ersten Tag an nur ausländische Kohlen verfeuert.
Wir wissen ziemlich genau, wo die Kohle herkommt. Wir wissen zwar nicht immer genau, welche Zeche, aber grundsätzlich aus welchem Land die Kohle kommt. Wir analysieren jede Kohle sehr intensiv, weil wir diese Kenntnis brauchen. Wir bekommen ungefähr 30% Kohle aus USA und 70% aus Russland. Diese Kohlen werden hier gemischt und in die Feuerung eingebracht.
Rechnerisch versorgt das Trianell-Kraftwerk 1,6 Millionen Haushalte. Dafür werden pro Tag etwa 5.500 Tonnen Importkohle verbrannt. Das ist genau die Menge, die ein sogenannter Doppelschubverband von Binnenschiffen jeden Tag anliefert. Fällt ein Schiff aus oder gibt es sonstige Probleme mit der Lieferung, macht das für ein paar Tage nichts aus. Dafür hat Stefan Paul ja seine Riesensilos. Was aber, wenn überhaupt keine Importkohle mehr nach Deutschland käme oder die Lieferanten Wucherpreise verlangten? Kraftwerksleiter Stefan Paul hält das für ziemlich unwahrscheinlich.
Wir beziehen Kohle aus allen möglichen Ländern dieser Welt, sodass wir dort immer sicher sind, eigentlich mit Kohle versorgt zu werden. Wir haben zurzeit einen Kohlevertrag, der über 2 Jahre läuft, der einen Teil der Kohlemenge sichert. Ansonsten beziehen wir Kohle über kurzfristige Geschäfte, die ungefähr 3, 4, 5 Monate Vorlauf haben.
Der Weltmarkt habe sich seit Jahrzehnten als verlässlich erwiesen, meint auch der Verein der deutschen Kohlenimporteure. Es gebe keine Monopolisten oder übermächtige Lieferanten, die die Preise diktieren könnten, sagt Franz Josef Wodopia, Geschäftsführer des Vereins.
Wir bekommen die meiste Kohle in Deutschland aus Russland. Das sind von den 50 ungefähr 20 Millionen Tonnen, also 40%. Dann kommen erst die USA, das klassische Land, das eigentlich immer nach Europa geliefert hat. Die liefern noch 9 Millionen Tonnen, also 18%. Dann kommt Kolumbien mit einem gewissen Abstand. Die haben im Moment noch 6,5 Millionen Tonnen.
Das Herkunftsland Kolumbien sorgt hierzulande immer wieder für Gesprächsstoff. Von Blutkohle sprechen Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen. Sie prangern die Schäden für Mensch und Natur an, die durch den Tagebau entstehen. Das katholische Hilfswerk Miserior forderte kürzlich einen Stopp der Importe aus Kolumbien.
Dort verseucht der Kohlebergbau Flüsse, belastet das Grundwasser mit Schwermetallen und führt die hohe Konzentration von Schadstoffen in der Luft zu schweren Atemwegserkrankungen bei Arbeitern und Anwohnern. Zugleich sind Landraub und Gewalt immer wieder die Folge.
Importeure und Kraftwerksbetreiber in Deutschland sind mittlerweile sensibel für das Thema. Trianel, der Betreiber des Kraftwerks in Lünen, ist ein Zusammenschluss zahlreicher deutscher Stadtwerke. Öffentliche Unternehmen seien besonders in der Pflicht, sagt Stefan Paul.
Natürlich sind wir als relativ kleines Unternehmen nicht in der Lage, jede Zeche dieser Welt zu besuchen. Deswegen sind wir im engen Kontakt mit Lieferanten, mit anderen Kraftwerksbetreibern, teilweise aber auch mit Produzenten, um unsere Standards einzufordern.
Die Schließung der letzten deutschen Zeche ist für den Weltmarkt und die Kohlenpreise ohne Wirkung. Anders sieht es mit Naturereignissen aus. Zum Beispiel als 2017 Zyklon Debbie die australischen Minen lahmlegte.
Da gab es massive Lieferausfälle. Und dann ist sofort die USA eingesprungen und hatte natürlich auch wirtschaftliche Vorteile. Die Preise sind hochgegangen, aber das gehört zum Spiel. Auch Russland hat mehr Kokskohle exportiert. Das zeigt, es geht.
Allerdings ist Deutschland nur ein kleiner Spieler auf dem Weltmarkt. Von 7 Milliarden Tonnen, die weltweit gefördert werden, werden hierzulande gerade mal 50 Millionen verfeuert. Und die Tendenz ist weiter rückläufig. Seit 3 Jahren gehen die Kohlenimporte zurück. Wegen der wachsenden Anteile der erneuerbaren Energien. Auch Kraftwerksleiter Stefan Paul rechnet nicht mit Krisen bei der Importkohle. Richtig ins Schwitzen hat ihn dagegen der vergangene Sommer gebracht. Wegen des Niedrigwassers konnten die Kanalschiffe nur halb beladen fahren. Da wurde ihm die Kohle zwischenzeitlich schon mal knapp.
So viel von Kai Bandermann. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.